Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt sind wir mit unserem Kollegen Jan Drees in Köln verbunden, wo er den Büchermarkt leitet und eine Reihe betreut hat, die letzte Woche täglich dort im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Faschismus verstehen, so der Titel, unter dem eine Auswahl hellsichtiger Bücher vorgestellt wurden, darunter von Josef Roth, Annette Kolb, Herminia zur Mühlen oder auch Thomas Mann. Sie alle haben aus ihren Erfahrungen in der Weimarer Zeit das totalitäre Unheil von Nationalsozialismus und Antisemitismus literarisch antizipiert, vorausgesehen. Heute endet nun diese Reihe im Büchermarkt und Jan Drees wird uns davon erzählen. Guten Morgen, Jan, sei gegrüßt.
Sei du gegrüßt. Schönen guten Morgen, lieber Joachim.
Vor einiger Zeit haben unsere beiden Redaktionen von Lesart und Büchermarkt über diese Idee beraten. Du hast sie schließlich ausgearbeitet. Der Zeitpunkt, ja, der war nicht zufällig, auch jetzt gerade am Vorabend der Leipziger Buchmesse, nicht?
Das meiste passiert ja in dieser Welt zufällig, aber diese Reihe ist tatsächlich auf Termin gesetzt, denn wir gehen davon aus, es wird eine politisierte Messe, einmal durch den Ort. Die Leipziger Buchmesse wendet sich ja traditionell gen Osten und im Osten Europas ist Krieg, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und während der Krieg die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln ist, kommt der Literatur ja seit jeher die Aufgabe zu, diese anderen Mitteln von der Anschauung auf den poetischen Begriff zu bringen. Es ist aber auch eine politisierte Messe, weil wir im Herbst Landtagswahlen im Osten haben, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und wie die Auguren schauen die Öffentlichkeit, und dazu gehört natürlich auch die literarische Öffentlichkeit, auf die Prognosen, also auf die möglichen Ergebnisse der Wahlen. Und diese Ergebnisse werden auch die Kultur herausfordern. Hinzu ist gerade unter dem Titel Remigration ein Vorschlag, das neue Buch vom rechtsextremen österreichischen Aktivisten Martin Sellner im Verlag Antaios erschienen. Und wie gesagt, wir sind auch auf einer Buchmesse, da wird über Bücher und vielleicht sogar über dieses Buch gesprochen. Und während die Menetekel an der Wand stehen, die unheilvollen Zeichen, haben wir uns mit dieser Büchermarktreihe Faschismus verstehen, die schriftstellerischen Zeichen einer 100 Jahre zurückliegenden Zeit angeschaut, vergleichend aber auch davon abgrenzend als literarische Recherche sozusagen.
Eben, und in dieser politischen Gemengelage von heute wird ja nicht zufällig immer wieder der Vergleich zu Weimarer Republik gezogen. Das ist genau die Zeit, die eure Reihe beobachtet. Ja, kann das so lang Vergangene erhellend sein für unsere Gegenwart?
Ja, diese Frage wird ja seit nunmehr einem Jahrzehnt diskutiert, in welcher Weise dieses so lang vergangene Auskunft über unsere Gegenwart geben kann, nach dem alten History-Repeating-Diktum. Schon im Dezember 2015 hat der Journalist Roger Cohen in der New York Times das damals noch kommende Trump-Amerika mit Weimar verglichen. Mit Welcome to Weimar America wurde der Text damals eröffnet und diese Phrase des Weimar America oder kurz Weimerica ist seitdem eingezogen in den politischen Diskurs. Und auch hierzulande hören wir auf allen Kanälen, die gegenwärtigen Verhältnisse seien vergleichbar mit den 1920er und frühen 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland. Wir reden hier im Deutschlandfunk an verschiedenen Sprechorten darüber, ob in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, oder auch in Informationen am Morgen. Immer wieder wird gefragt, in welcher Weise die vergangene Zeit der Weimarer Republik unseren Blick auf die Gegenwart ja zumindest erhellen kann. Und das wollten wir uns im Büchermarkt ansehen, nicht mit politischer Analyse, sondern mit den Mitteln der Literatur und Literaturkritik.
Du hast diese Reihe entwickelt, gewissermaßen kuratiert. Wie kam die Auswahl zustande? Was hat dich hier inspiriert?
Ganz klassisch journalistische Recherche, denn aus dem Ärmel geschüttelt sind diesen Titel jetzt nicht. Ne? Stattdessen habe ich mit vielen Spezialisten und Spezialistinnen aus unserem Team gesprochen, mit Menschen wie Christoph Harker, Marco Martin oder Angela Gutzeit. Und natürlich habe ich auch in Fachaufsätzen gesucht. Die literarische Zeit der Weimarer Republik ist ja ganz gut erfasst. So viel zum Nutzen der Germanistik. Ich habe gelesen, gefragt und gesucht, bis wir dann eine sehr lange Liste möglicher Titel hatten. Und mit dieser langen Liste die Qual der Wahl. Also wir hätten locker 4 Wochen durchsenden können. Es sind durchaus zwingende Texte rausgefallen. Mal so ein Beispiel. Wir sind ja bekanntlich im Kafka-Jahr. Vor 100 Jahren starb der große Prager Schriftsteller, dessen albtraumhafter Text in der Strafkolonie möglicherweise den Horror der Konzentrationslager antizipiert hat. Nun erschien Kafkas Erzählung knapp vor den 1920er Jahren, erst 1914 entstanden und 1919 veröffentlicht worden. Wir haben aber schnell gesehen, es muss eingegrenzt werden. Daher der Fokus auf die 1920er und frühen 30er Jahren, womit auch ein kanonischer Text wie Heinrichs Mann, Der Untertan, von 1914 rausgefallen ist, oder auch Georg Herrmann, Tränen um Modesta Zamboni, oder was ist mit dem Österreicher Hugo Bettauer, haben wir uns gefragt, der 1922 mit Die Stadt ohne Juden, ein Roman von Übermorgen, seinen Durchbruch als Bestsellerautor hatte. Gestern lief diese Reihe auch über den Deutschlandfunk Kultur Instagram-Kanal. Da gab es dann viele Hörerinnen und Hörer, die ebenfalls auf diesen und jenen Titel, auf Jakob Wassermann und dergleichen hingewiesen haben, gesagt haben, den hättet ihr auch noch mit reinnehmen können. Wir haben den italienischen Faschismus nur en passant gestreift mit einem Beitrag zu Bruno Franks politischer Novelle und auch den österreichischen Faschismus nur einmal mit einem Stück zu Herminia zu Mühlens Die weiße Pest. Also solche Überlegungen, was kommt in so eine Reihe, was nicht, das hat etwas zu tun mit einer klaren zeitlichen Eingrenzung, mit räumlichen Beschränkungen, aber auch mit feministischen Fragen, denn klar war für mich, dass wir ebenso viele Männer wie Frauen vorstellen wollen mit ihren Büchern, was uns dann übrigens leichthin gelungen ist.
Ich weiß, ich habe die erste Sendung gleich gehört und war ganz fasziniert von Josef Roths Spinnennetz, den Roman, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und ist jetzt eine ganz wichtige Lektüre für mich geworden. Heute Nachmittag endet die Reihe, Jan, wie immer ab 16.10 Uhr und da kommt das Buch Jude ans Kreuz vor. Also des inzwischen ja wirklich vollkommen unbekannten Autors Kurt Münzer von 1928. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Wie wird denn die Zeit des aufkommenden Faschismus hier beobachtet?
Ja, auf höchst desperate Weise, wenn man sich jetzt mal die gesamte Reihe anguckt. Also in unserer Reihe gab es einen Beitrag zu Annette Kolbs Beschwerdebuch und dieses Beschwerdebuch versammelt so kleine Skizzen vom Leiden an der Radiomusik. Über Hundegeschichten bis zur Betrachtung zur quirligen Metropole Berlin. Doch eingestreut zwischen diese Gesellschaftsskizzen finden sich deutliche Warnungen vor einer erneuten Katastrophe. Und darin dann auch ein Satz, den wir ja noch von heute kennen. Also tatsächlich steht da im Beschwerdebuch, ich bin kein Nazi, aber. Und dieses Beschwerdebuch ist ein Sittengemälde von 1932 zu einer Zeit, wo Gertrud Kolmar beispielsweise ihr Buch Die jüdische Mutter gar nicht mehr wagte herauszugeben. Zu Kurt Münzer komme ich gleich, denn dieser Roman, der im Jahr 1928 einen armen Geigenvirtuosen vorstellt, der erzählt davon, wie dieser arme Geigenvirtuose vom faschistischen Mob hingerichtet wird. Dann hatten wir im Programm Bücher, wie gesagt, Herminia zu Mühlen, Die weiße Pest von 1926, das über die politischen Morde jener Zeit berichtet. Wir erinnern uns vielleicht an die NSU-Morde in Deutschland. Damals, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, haben rechte Gruppen rund 400 politische Morde verübt. Das war lange unbeobachtet von der breiten Öffentlichkeit. Riesiger Skandal. Das alles sind erschütternde Dokumente einer Zeit, Dokumente, die also bis ins Individuelle, bis ins Privatpolitische die kommende Katastrophe des Nationalsozialismus vorweggenommen haben. Also der Zweite Weltkrieg und die Shoah sind keineswegs aus dem Nichts über das Land und ihre Leute gekommen, wofür die Literatur jener Zeit dann durchaus eindrückliche Belege hat.
Aber jetzt nochmal was zu Kurt Münzer.
Kurt Münzer ist ein Roman, wir wollen nicht zu viel verraten, der, wie gesagt, diesen Geigenvirtuosen Abel vorstellt, der als Kind bereits unglaublich erfolgreich war, ist Jude, dann aber verarmt wie so viele Künstler. Und dass er so gut spielen kann, hat ihm nicht geholfen. Er wird deshalb gejagt irgendwann, weil er so angreifbar ist. Und damit ist das Ganze eine Parabel auf eine vulnerable Gruppe jener Zeit, auf die Juden, die eben ja nicht immer nur die Reichen waren, wie das dann von den Nazis kolportiert wurden und die Weltverschwörer. Und dieses individuelle Schicksal zeigt Kurt Münzer auf sehr eindrückliche Art und Weise.
Nun hast du, Jan, vor allem die Belletristik für Erwachsene untersucht. Die Büchermarktkolleginnen und Kollegen, die immer samstags die junge Leserschaft in den Blick nehmen, einer eigenen Sendung, die haben auch mal geschaut und sind ebenfalls fündig geworden mit Büchern für die Jüngeren über den aufkommenden Faschismus.
Ja, da gab es tatsächlich weitere Entdeckungen, denn in der Weimarer Republik hat es neben dezidiert linker durchaus auch schon kolonialistische und explizit faschistische Kinder- und Jugendromane gegeben, wie 1932 der Hitlerjunge Quecks von Karl Alois Schänzinger und dem entgegengesetzt viel früher Erich Kästners Emil und die Detektive von 1929, das man auch als sozialistische Utopie lesen kann oder auf einer anderen Ebene wiederum auch als Problem. Also Kindgebliebene erinnern sich vielleicht. Es gibt eine Massenszene gegen Ende des Buches, als die Kinder den Dieb stellen. Da blitzt das Bild einer Gesellschaft hervor, in der es normal und sogar begrüßenswert ist, wenn ein Mensch gejagt und eingekesselt wird. Für den Beitrag wurde die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp interviewt, die darauf hingewiesen hat, dass es im Roman eine Figur gibt, in die man protofaschistische Züge hineinlesen könne, und zwar den Wachmeister. Diese Figur ist entlehnt aus dem Kaiserreich. Das heißt, das ist so ein regierungstreuer Wachtmeister, streng, wenig flexibel, ja, wie man es aus dem Kaiserreich kannte. Also, dass die Linien für die Zeit nach 33 verlaufen, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist so, sagte Glasenapp deshalb auch vorgestern am vergangenen Samstag im Büchermarkt für die jungen Leserinnen und Leser.
Wenn man sich nun die Reihe, diesen Bücherreigen anschaut, kann man eigentlich auch sagen, dass es definitiv eine Nachkriegslüge war, diese Behauptung, es hab ja keiner kommen sehen können, das ganze Unheil. Nun soll man mit historischen Vergleichen immer vorsichtig sein. Aber dennoch, noch einmal, ist Jan, deiner Ansicht nach, wie weit die damalige solche Art, also literarisch jetzt beschaute Zeit, zu vermessen mit unserer Situation 2024, gerade auch im Hinblick auf die Prognose?
Das ist eine interessante Frage. Man ist natürlich versucht, die politischen Morde in den 1920er mit der NSU zu vergleichen oder die Probleme in unseren Innenstädten mit den Großstadtproblemen seiner Zeit schier aus allen Nähten berstenden Berlin. Und selbstverständlich kann man auch die aktuellen Wahlumfragen mit Ergebnissen der NSDAP Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre vergleichen und sich fragen, von welcher Art des Rechtsrucks reden wir hier? Und wenn man bedenkt, dass das letzte Kapitel in Thomas Manns Der Zauberberg überschrieben ist mit den Worten, die große Gereizung, denkt man unweigerlich an die vielen Grabenkämpfe derzeit, von den Demonstrationen gegen rechts, Nahost, LGBTQIA+, wird angegriffen und so weiter, das ist überall die große Gereiztheit. Und so kann man ja die Reihe vielleicht auch als Erinnerung hören, dass sich Katastrophen häufig anbahnen und die Literatur ein guter Seismograph ist für die gesellschaftlichen Schwingungen ihrer Zeit, also die damalige Literatur, aber auch die aktuelle, die jetzt veröffentlicht wird. Und du siehst, viele Bücher, zahlreiche, höchst unterschiedliche Schicksale sind uns im Laufe dieser Reihe begegnet. Und ich hoffe nur sehr, dass es niemals einen Anlass geben wird, diese Reihe weiterzuführen über das Jahr 1933 bzw. 2033 hinaus.
Faschismus verstehen, eine Auswahl von Büchern aus den 1920er und 30er Jahren. Die Reihe endet heute im Deutschlandfunk komplett, finden Sie auf der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und wir am Deutschlandfunk Kultur haben aus den Büchern der Reihe auch unsere aktuelle Empfehlungsliste für den Monat März zusammengestellt. Das war Ehrensache für uns. Unter deutschlandfunkkultur.de porträtieren wir alle Titel. Jan Drees, er hat die Reihe zusammengestellt, kuratiert und er war bei uns im Studio. Ich danke dir.
Schön, bei euch zu sein.